Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiedosis, dem Praxis-Podcast der Netzwerkpartner. Ich bin Hanna Simon und heute zu Gast ist mein geschätzter Kollege Ingo Rausch, Leiter Recht bei uns bei den Netzwerkpartnern. Und ihr kennt Ingo schon aus einigen Folgen und auch heute wird er uns wieder mit in die Welt des Rechts nehmen und komplexe Zusammenhänge in laiengerechte, nicht juristische Sprache hoffentlich übersetzen für uns. Als Thema haben wir uns heute die Novellen rund um das BGB und ENWG rausgepickt. Da geht es insbesondere ja auch um die Stärkung der Verbraucherrechte und was dort genau niedergeschrieben ist, was dort neu ist und was es für uns in der Energiebranche bedeutet. Das wollen wir heute einmal gemeinsam erörtern. Herzlich willkommen, Ingo.
Hallo, Hanna.
Ja, wir fliegen mal von oben rein, damit wir uns erstmal so ein bisschen reinfinden können. Was ist denn gerade in der Pipeline? Also welche Gesetzesänderungen kommen grundsätzlich auf Energieversorger und Stadtwerke zu?
Ja, es ist tatsächlich im Moment sehr viel im Schwange. Bei der Ampelregierung ist ja einiges liegen geblieben und die neue Regierung hat jetzt viele der alten Projekte wieder aufgenommen. Wenn man sich mal Übersichten anguckt, dann landet man da schnell bei einer zweistelligen Anzahl von Gesetzesvorhaben, die die neue Regierung jetzt in Angriff nimmt. Wir können natürlich nicht über alles reden. Das heißt, ich würde uns gerne so eine kleine Auswahl präsentieren, wo es zum einen um Änderungen im BGB bezogen auf den Widerrufsbutton geht und zum anderen so ein Mini-Best-of dessen mache, was sich im Energiewirtschaftsgesetz, im ENWG tut. Und da würden wir uns um die Gasspeicherumlage und vereinfacht gesagt Voraussetzungen für Sperrungen unterhalten.
Sehr gut, so wird das gemacht. Dann lass uns direkt reinstarten mit dem Widerrufsbutton. Wir hatten ja schon mal einen Button, der hat sich um das Thema Vertragskündigung, meine ich ja, beschäftigt. Aber jetzt gibt es eine neue Vorgabe. Was steckt denn dahinter?
Genau, wir haben jetzt den nächsten Button. Also wir hatten schon mal im Jahr 2022 einen Button. Also auch damals ging es um online abgeschlossene Verträge. Und seit Juli 2022 sind Unternehmen und dann auch unsere Mitglieder dazu verpflichtet, einen sogenannten Kündigungsbutton bereitzustellen für die Fälle, in denen sie online Verträge abschließen. Den Unterschied kann man sich vielleicht ganz grob wie folgt vor Augen führen. Eine Kündigung gilt letztendlich für die gesamte Vertragslaufzeit. Das heißt also, der Kündigungsbutton ist irgendwie immer da und hat immer seine Wirkung, bis dann ein Vertrag tatsächlich gekündigt wird. Und der Widerrufsbutton bezieht sich auf dieses gesetzliche Widerrufsrecht. Das kennt man ja von Amazon und anderen. 14 Tage hier bei unseren Verträgen ab Vertragsschluss habe ich bei Online-Verträgen die Möglichkeit, den Vertrag zu widerrufen. Und dazu gibt es jetzt einen neuen gesonderten Button. Kündigungsbutton gibt es schon lange. Um jetzt dieses Widerrufsrecht 2 Wochen auszuüben, habe ich einen neuen Button. Soll ich einen neuen Button einrichten? Den Widerrufsbutton.
Und wir nehmen heute am 3. November 25 auf. Wo steht denn das Verfahren gerade? Also ist es schon verabschiedet oder ist es noch in der Entscheidungsphase, was dann eben unter anderem dann auch diesen Widerrufsbutton betrifft?
Wir sind tatsächlich noch im Gesetzgebungsverfahren. Aktuell läuft ein Abstimmungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat. Da sind noch Fragen aufgetreten, die gerade diskutiert werden. Es könnte sein, dass das Ganze relativ kurzfristig in Kraft tritt, vielleicht sogar noch dieses Jahr.
Und du hattest jetzt gerade angesprochen, es geht dabei um online abgeschlossene Verträge. Kannst du das nochmal umreißen, welche Verträge jetzt genau davon betroffen sind?
Der juristische Fachausdruck sind sogenannte Fernabsatzverträge. Aber was für unsere Mitglieder letztendlich entscheidend ist, das ist das Stichwort Online-Benutzeroberfläche. Also es geht konkret um solche Fernabsatzverträge, die über eine Online-Benutzeroberfläche abgeschlossen werden. Und das sind zum Beispiel Websites oder auch Apps. Immer wenn ich mich in dem Umfeld bewege und wenn ich mit Verbrauchern einen Vertrag abschließe, in der Regel geht es natürlich um Lieferverträge, Strom oder Gas, dann bin ich in dieser neuen Gesetzesgeschichte mit dem Widerrufsbutton drin. Also nochmal, es muss ein Verbraucher sein, Unternehmer sind raus und ich muss mich auf einer Online-Benutzeroberfläche bewegen, dann kommt diese Geschichte mit dem Widerrufsbutton. Das Ziel des Gesetzgebers ist, ich würde das mal als Spiegelbildlichkeit bezeichnen, der Gesetzgeber möchte, dass der Widerruf des Vertrages genauso einfach wie der Abschluss ist. Also zumindest mir ist es schon so gegangen, dass ich irgendwelche Apps, was auch immer, kündigen wollte und dann stundenlang in der App oder auf der Website gesucht habe, wie ich denn da rauskomme. Was natürlich von den Anbietern teilweise bewusst so konstruiert ist. Das möchte der Gesetzgeber gerne ändern. Er sagt, so einfach raus wie rein. Also wenn ich zum Beispiel eine App brauche, herunterladen muss, um den Vertrag abzuschließen, dann soll das auch bei dem Widerruf so sein. Wenn ich für den Vertragsabschluss keine App runterladen muss, dann darf es auch beim Widerruf nicht so sein, dass ich eine App laden muss, um widerrufen zu können. Das ist so ein bisschen mit dem Wort Spiegelbildlichkeit gemeint.
Jetzt ist es ja so, dass viele Stadtwerke sowohl ein Online-Kundenportal, was man über den Webbrowser ansteuern kann, als auch eine App unterhalten. Bedeutet das, dass ich dann künftig diesen Button auf allen Kanälen vorhalten muss?
Ja, das ist so. Ja, ein oder zwei oder wie viele Zugangsmöglichkeiten auch immer habe. Ich weiß ja nicht, aus welcher Ecke der Kunde kommt. Ob er dann, wenn er seinen Vertrag kündigen möchte, auf die App geht oder ob er vielleicht über die Website geht. Er muss immer die Möglichkeit haben, auf diesen Widerrufsbutton zugreifen zu können. Und im Zweifel muss ich den dann an mehreren Stellen einrichten.
Verstehe. Wahrscheinlich gibt es auch noch ein paar mehr Bedingungen für diesen Button. Also gibt es da noch weiteres, was ich jetzt als Energieversorger dann beachten muss?
Genau, der Gesetzgeber hat das beschrieben, was da passieren muss. Und das Erste ist dann, dass ich auf dieser Online-Benutzeroberfläche eine Schaltfläche einrichten muss mit der Bezeichnung Vertrag widerrufen oder ähnliches. Ich muss nicht diese beiden Worte nutzen. Ich kann das auch anders eindeutig bezeichnen. Aber das sind die Worte, die der Gesetzgeber vorschlägt. Vertrag widerrufen. Wenn ich das auf den Button schreibe, bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was noch so ein bisschen diskutiert worden ist, wie lange ich diesen Widerrufsbutton denn vorhalten kann, / vorhalten muss. Es ist ja so, dass die Widerrufsfrist 2 Wochen nach Vertragsschluss abläuft. Wenn ich diesen Widerrufsbutton nur für die 2 Wochen zeigen wollte, müsste ich als Versorgungsunternehmen bei jedem einzelnen Kunden tracken, wann er den Vertrag abgeschlossen hat. Ich müsste tracken, wann die 2 Wochen abgelaufen sind. Und dann müsste genau für diesen Kunden in der App oder auf der Website der Widerrufsbutton verschwinden. Was wahrscheinlich technisch möglich ist, aber einen unfassbaren Aufwand mit sich bringen würde. Nun wäre es natürlich einfach, den Widerrufsbutton immer da zu lassen, aber es gibt ja so fiese Abmahnvereine, die dann Websites, Apps, was auch immer durchscrollen und gucken, ob man da vielleicht irgendwas falsch gemacht hat und einem dann eine Abmahnung schicken. Die könnten jetzt auf die Idee kommen, dass dann, wenn der Widerrufsbutton immer auf der Website ist, ich den Kunden täusche, weil bei dem konkreten Kunden die 2 Wochen vielleicht schon abgelaufen sind. Damit kann er nicht widerrufen, aber der Button ist immer noch da. Und deswegen, und das ist wirklich ein Segen, hat der Gesetzgeber in der Gesetzesbegründung zu dem ENWG-Entwurf klargestellt, dass eine in Anführungszeichen fortwährende Bereitstellung möglich ist. Also unsere Mitglieder müssen jetzt nicht kundengenau tracken, wann ist der Vertrag abgeschlossen, wann ist die 2-Wochen-Frist abgelaufen und dann muss der Widerrufsbutton verschwinden, sondern sie können den Widerrufsbutton fortwährend vorhalten und dadurch, dass das in der Gesetzesbegründung klargestellt ist, können diese Abmahnhyänen unseren Mitgliedern daraus jetzt keinen Strick drehen. Soweit also zu dem Button. Wenn ich den dann angeklickt habe, dann muss ich dem Kunden eine Maske zur Verfügung stellen, wo der nähere Infos zur Identifizierung des Kunden und des Vertrages eingeben kann. Das ist Schritt Nummer 2. Schritt Nummer 1 der Button, Schritt Nummer 2 ist die Maske. Schritt Nummer 3, wenn ich das dann alles gemacht habe, muss ein weiterer Button auftauchen. Da sollte draufstehen Widerruf bestätigen. Und wenn ich den dann anklicke, kommt Schritt Nummer 4. Das muss mir unverzüglich, also mir als Kunde unverzüglich bestätigt werden. Also machen wir nochmal kurz Wiederholung. Was müssen unsere Mitglieder machen? Müssen künftig den Button einrichten, Vertrag widerrufen. Müssen die Eingabemaske zur Verfügung stellen, wo der Kunde die ganzen Infos eintippern kann. Muss dann einen Button zur Verfügung stellen, Widerruf bestätigen. Und muss den Eingang der Widerrufserklärung per Mail, wie auch immer, bestätigen. Das sind die 4 Hauptbestandteile bei diesem Widerrufsbutton.
Dankeschön, das ist ja jetzt einmal sehr klar strukturiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Stück weit noch eine kommunikative Aufgabe ist, die dann losgelöst ist vom Gesetzesgeber. Aber wenn ich dauerhaft aus Praktikabilitätsgründen den Widerruf-Button eben einbinde dann auf Website, App und Co., macht vielleicht so eine kleine Info nochmal für den Kunden dann auch Sinn, also ob er wirklich gerade widerrufen möchte oder ob er doch nicht vielleicht zu dem Bereich Vertrag kündigen möchte. Das sind ja juristisch gesehen zwei unterschiedliche Dinge, wie du eben eingangs auch erwähnt hattest, ne? Also das ist vielleicht dann auch nochmal so eine kleine kommunikative Aufgabe, den Kunden an der Stelle, bevor er das Formular abschickt, dann auch nochmal abzuholen, ob das gerade die richtige Sphäre ist oder das richtige Formular ist, was er sich ausfüllt. Ich könnte mir vorstellen, dass da sonst Kunden versehentlich einen Widerruf senden, obwohl sie eigentlich einen Vertrag kündigen wollen. Dann bedeutet das auch wieder mehr, mehr Support-Anfragen oder Kundenservice-Anfragen und Aufwand so auf der Seite. Das kann man vielleicht mit einer Klarstellung dann auch heilen, bevor der Kunde das Formular dann abschickt.
Ohne weiteres, ja. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, sind die Mindestanforderungen. Unseren Mitgliedern bleibt es natürlich unbenommen, da noch so ein bisschen drumherum zu erklären und die Letztverbraucher auf den richtigen Weg zu führen.
Dann meine letzte Frage noch zu dem Widerrufsbutton. Wann soll es denn losgehen mit dem? Also aktuell Gesetzgebungsverfahren hast du eben erwähnt. Es wird ja sicherlich ein bisschen Zeit bleiben, um den dann auch implementieren zu können, oder?
Ja, ob das jetzt genug Zeit ist, ist wieder eine andere Frage. Aber der Gesetzgeber sieht vor, dass das Ganze zum 19.07.26 in Kraft treten soll.
Gut, dann ist da ja noch im besten Falle ein bisschen Zeit und vielleicht kann man ja aus der technischen Sicht sogar die eine oder andere Funktion von dem schon bekannten Kündigungsbutton dann übernehmen. Genau, da kann ja dann jeder für sich einmal schauen, ob da nicht was adaptierbar ist von den Abläufen und der technischen Umsetzung.
Genau.
Dann würde ich sagen, harter Cut. Wir wechseln vom BGB ins EnBG. Du hast es eingangs schon erwähnt, dass du auch was zur Gasspeicherumlage zu erzählen hast. Was soll sich denn also grundsätzlich da im EnBG alles tun?
Genau, auch das ist, wie wir gerade schon gesagt haben, reduziert, eingekocht. Ja. Im EnBG tut sich Verschiedenes, zum Beispiel Ersatzversorgung in der Mittelspannung. Wir würden uns jetzt tatsächlich unterhalten über die Gasspeicherumlage und die Regelung zur Sperrung. Bei der Gasspeicherumlage ist es so, dass auch die aktuell im Verfahren ist zwischen Bundestag und Bundesrat. Noch dieses Jahr kommt, wenn alles glatt ist und letztendlich mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Als Russland in die Ukraine einmarschiert ist, haben wir ja in unsere Gasspeicher geguckt und haben da ziemlich wenig gesehen, also wenig Gas. Die waren erschreckend leer und die Regierung hat damals gesagt, wir müssen das ändern, wir müssen die Gasspeicher füllen und die Kosten dafür sind im ersten Zug, so wie es bislang geregelt war, auf alle Gaskunden umgelegt worden. Das war die sogenannte Gasspeicherumlage. Die neue Regierung hat jetzt gesagt, das ändern wir. Wir möchten die Gaskunden entlasten. Das heißt, dass ab 1.1.26 die Gasspeicherumlage wegfallen soll und dass ab dann die Kosten durch den Bund, durch die Bundesrepublik Deutschland und nicht mehr durch die Gaskunden getragen werden sollen. Dazu hat das Bundeswirtschaftsministerium erläutert, dass dann die Entlastungen, die daraus resultieren, dass die Gasspeicherumlage wegfällt, an die Kunden weitergegeben werden müssen.
Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine klare Einordnung, dass es da auch keinen Raum für Interpretation dann gibt, ob man die in irgendeiner Form einbehält oder verrechnet oder ähnliches, sondern sie muss klar und deutlich weitergegeben werden. Was heißt das jetzt für Stadtwerke und Energieversorger ab dem 1.1.?
Also im Wesentlichen treffen unsere Mitglieder in ihrer Marktrolle als Gaslieferant zwei Pflichten. Die eine hast du gerade schon genannt. Ich muss den Gaspreis ab dem 1.1.26 in aller Regel, Ausnahmen sind rudimentär, in aller Regel verringern. Und ich muss das Ganze in der Gasrechnung in Anführungszeichen ausweisen. Da haben wir mal so ein bisschen nachgedacht, beziehungsweise sind gefragt worden, was heißt denn das? Ich muss es in der Gasrechnung ausweisen. Und wir sind dann zum Ergebnis gekommen, dass sich diese Pflicht auf die erste Rechnung für das Jahr 2026 bezieht. Das heißt also, wenn wir große Kunden haben, die monatlich abgerechnet werden, dann ist die erste Rechnung im Jahr 2026 die Monatsrechnung für Januar. Bei diesen Kunden würde die Ausweispflicht dann also für die Monatsrechnung Januar greifen. So, bei den ganzen Haushaltskunden ist es ja eigentlich immer so, dass die nur einmal jährlich eine Rechnung bekommen und das Jahr über Abschlagszahlungen leisten. Das heißt, die erste explizite Rechnung wäre dann die Jahresrechnung 26. Also bei diesen Kunden gehen wir davon aus, dass die Pflicht zum Ausweis des Wegfalls der Garspeicherumlage mit Verzögerung dann erst mit der Jahresrechnung 2026 kommt, die ja erst in 27 ausgestellt wird. Soweit zur Rechnung. Was wir weiter gefragt worden sind, ist, wie muss das denn genau aussehen? Da hat der Gesetzgeber ein bisschen was zu erklärt. Er hat nämlich gesagt, dass der Kunde die Weitergabe der Ersparnis durch Abschaffung der Garspeicherumlage und entsprechend die Senkung des Gaspreises in Cent pro kWh nachvollziehen können muss. Also ich sollte nicht auf die Idee kommen, gegebenenfalls einen absoluten Betrag in Euro da reinzuschreiben, sondern ich sollte dann diesen Ausweis in der Gasrechnung so gestalten, dass ich sage, aktuell ist die Gasspeicherumlage so viel Cent pro kWh und dieser Betrag in Cent pro kWh fällt ab dem 01.01.26 weg. Das ist, so wie wir es bislang sehen, der richtige Weg.
Gut, das ist auch eine ganz klare Einordnung. Muss ich eigentlich parallel, Laienfrage jetzt gerade, das auch nochmal separat auf Website oder Co. im Rahmen von Veröffentlichungspflichten auch dokumentieren? Oder ist es aufgrund des Umstands, dass es eine Umlage ist und damit ein vorgegebener Preisbestandteil, habe ich da quasi keine weiteren Veröffentlichungspflichten, die jetzt schon zum Jahreswechsel dann auch schon greifen oder die ich mit einer gewissen Vorlaufzeit jetzt auch schon ankündigen müsste?
Das ist Pflicht und Kür. Also explizit Pflicht, sagt der Gesetzgeber, nur Ausweis in der Gasrechnung. Freiwillig oder Kür ist natürlich Information darüber auf meiner Website oder wo auch immer. Es ist vielleicht gar nicht dumm. Ich tue dem Verbraucher ja etwas Gutes und dafür sollte man vielleicht trommeln und das auch auf der Website breit machen.
Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für die Verbraucher, wenn der Gaspreis sinkt, den ich zahle, ne? Okay, das heißt, das ist optional und kann dann jeder für sich nochmal selber bewerten, inwiefern er da diesen Kommunikationsanlass vielleicht auch nutzen möchte, um die frohe Kunde schon vor Eintreffen der Rechnung dann schon mal mit den Kunden teilen möchte. Versorgungsunterbrechungen, das hast du eben auch noch als ein Thema aus dem EnWG benannt. Was ist denn da geplant?
Also wovon wir hier konkret reden, man kann ja aus verschiedenen Gründen die Versorgung unterbrechen. In aller Regel dreht es sich um Nichtzahlung. Also ich beliefere den Kunden mit Strom oder Gas, der ist schwach auf der Brust finanziell gesehen, zahlt nicht und irgendwann möchte ich dann als Versorgungsunternehmen den Hahn zudrehen. Das durfte ich schon immer, dafür gibt es bestimmte Regelungen, die sollen jetzt geändert werden und zwar geht es da zum einen um die sogenannte Unverhältnismäßigkeit und zum anderen sollen künftig Sozialhilfeträger in diesen Unterbrechungsprozess einbezogen werden.
Ich würde Versorgern unterstellen, dass das Thema Unverhältnismäßigkeit bisher auch immer schon im Blick war und man sehr restriktiv da vorgegangen ist, bis man tatsächlich einen Kunden auch sperrt. Jetzt hat die Politik das nochmal in den Raum gestellt, Unverhältnismäßigkeit. Also was soll sich denn da jetzt konkret ändern?
Also ich glaube, die wichtigste Änderung ist die Änderung des Anwendungsbereichs. Früher war es so, dass das in den Grundversorgungsverordnungen gestanden hat, also in der Strom-GVV und in der Gas-GVV. Jetzt wird das Ganze ins Energiewirtschaftsgesetz rübergezogen, womit verbunden ist, dass sich eben dieser Anwendungsbereich ändert. Die Grundversorgungsverordnung, wie der Name sagt, gelten halt nur in der Grundversorgung, also bei Haushaltskunden, die über einen Grundversorgungsvertrag versorgt werden. Damit, dass der Gesetzgeber das jetzt rüberzieht, erweitert er den Anwendungsbereich und sagt, Haushaltskunden sind auch dann geschützt, wenn sie einen Sonderkundenvertrag abgeschlossen haben. Also alles das, was ich auf der Website des Stadtwerks machen kann, Family Plus, Eco Green, wie auch immer, ja, das sind alles Sonderkundenverträge. Und diese Geschichte mit der Unverhältnismäßigkeit galt früher nur für grundversorgte Haushaltskunden, soll aber künftig auch für Haushaltskunden in Sonderkundenverträgen gelten. Da wird man wahrscheinlich die AGBs anfassen müssen. Das ist in meinen Augen die wichtigste Änderung. Ansonsten gibt es so ein bisschen Akzentverschiebungen. Also früher stand in den Grundversorgungsverordnungen, Unverhältnismäßigkeit ist in der Regel dann gegeben, wenn ich eine Gefahr für Leib oder Leben habe. Klassisches Beispiel, alleinerziehender Vater, alleinerziehende Mutter, 4 kleine Kinder und Winter mit minus 20 Grad. Den durfte ich dann nicht den Gashahn abdrehen. Was künftig anders ist, da wird dann als Regelbeispiel für die Unverhältnismäßigkeit die besondere Schutzbedürftigkeit genannt. Nicht mehr die Gefahr für Leib oder Leben, sondern besondere Schutzbedürftigkeit. Dies aber insbesondere auch dann gegeben, wenn ich Gefahr für Leib oder Leben habe. Also das ist jetzt kein Erdbeben. Da ändern sich so ein bisschen die Akzente, das wird ein bisschen erweitert, aber ist nichts grundlegend Neues.
Okay, aber dieser Erweiterungs- oder Anwendungsbereich, der ist jetzt nochmal so im Besonderen dann eigentlich zu betrachten, ne, was das Thema Sonderkundenverträge dann angeht, wo ich als Versorger doch meinen Blick dann drauf, unter anderem auf meine AGBs werfen muss. Jetzt hast du eben als weiteren Punkt ja noch genannt, die Einbeziehung von Sozialhilfeträger, dass man die eben künftig mit einbeziehen soll, kann, muss. Was steckt da genau dahinter? Das hört sich an wie ein neuer Prozessschritt, an den irgendwie gedacht werden muss. Was kommt da auf Versorger zu?
Also das ist tatsächlich so. Wir haben hier einen neuen Prozessschritt. Was hier wichtig ist, das gilt nur für Haushaltskunden in der Grundversorgung. Nochmal einen Schritt zurück. Wir hatten ja gerade über die Geschichte mit der Unverhältnismäßigkeit gesprochen. Das gilt für alle Haushaltskunden, egal ob sie grundversorgt oder im Sonderkundenvertrag sind. Die Geschichte mit den Sozialhilfeträgern gilt nur für Haushaltskunden in der Grundversorgung. Da sind also die Haushaltskunden, die einen Sondervertrag haben, raus. Was dahinter steht, der Gesetzgeber hofft, dass einerseits die Versorgungsunternehmen einen solventeren Zahlungspartner bekommen und er hofft andererseits, dass dadurch, dass diese neue Schleife eingezogen wird, die Anzahl der Unterbrechungen verringert wird.
Hört sich ja erstmal gut an und für einen Zugewinn für den Versorger, wenn er da quasi an anderen alternativen Zahlenden dann quasi bekommt mit dem Sozialhilfeträger und auch weniger Mitarbeiter quasi entsenden muss für Sperrungen und ähnliches. Das ist ja auch ein recht aufwendiger Prozess, der dahinter steckt. Wie soll das denn genau dann ablaufen?
Da muss man nach Zeitablauf 2 Varianten unterscheiden. Es gibt einmal eine Einschaltung des Sozialhilfeträgers, die nur mit Einwilligung des Kunden ablaufen darf. Und als Variante 2 eine Einschaltung des Sozialhilfeträgers, die auch ohne Einwilligung des Kunden später im Zeitablauf durchgeführt werden darf. Wir würden uns jetzt erstmal Variante 1 angucken. Da brauche ich also die Einwilligung des Kunden. Und was unseren Mitgliedern sicher schon bekannt ist, das ist die sogenannte Unterbrechungsandrohung. Also wenn ich unterbrechen will, muss ich 4 Wochen vorher den Zeigefinger heben und sagen, pass mal auf, wenn du weiter nicht zahlst, dann werde ich dir in 4 Wochen den Gashahn abdrehen oder Strom abschalten. Bei dieser Unterbrechungsandrohung muss künftig ein Vordruck beigefügt werden, mit dem der Kunde einwilligen kann, dass ich den Sozialhilfeträger einschalte. So, wenn der Kunde dann das tatsächlich machen will, dann füllt er diesen Vordruck aus, schickt den an unser Mitglied. Das muss dann Kontakt mit dem Sozialhilfeträger aufnehmen. Es ist auch genau bestimmt, welche Daten dem Sozialhilfeträger mitgeteilt werden dürfen. Der prüft dann, also der Sozialhilfeträger, prüft dann, wie sieht das gerade bei dem Letztverbraucher aus und muss sich dann melden. Idealerweise sagt er, okay, wir übernehmen das. Oder das dauert bei denen irgendwie länger. Damit das Ganze nicht bis ins Unendliche hinausgezögert wird, dürfen unsere Mitglieder als Versorger 8 Werktage, nachdem sie den Sozialhilfeträger informiert haben, sperren. Damit also die Fristläufe nicht weiter rausgezogen werden.
Hat der Kunde selbst dann auch eine Rückmeldefrist? Also angenommen, ich bin Verbraucher, ich bekomme dieses Schreiben mit dem Beidruck und lese dann eben, in 4 Wochen wird abgedreht und ich vergesse es dann vielleicht kurz oder habe andere Dinge zu tun. Gibt es eine Rückmeldefrist, bis wann ich die Einwilligung, die ja freiwillig ist, aber dann auch erteilt haben muss?
Die gibt es nicht. Also die normalen Fristen laufen weiter. Ich schicke das ja mit der Unterbrechungsandrohung raus. Wenn der Kunde sich nicht meldet, dann kommt diese 8-Tagesfrist, da muss ich dann nochmal explizit den Zeigefinger heben und sagen, jetzt ist wirklich die allerletzte Möglichkeit, wo du zahlen kannst. Und ja, wenn der Kunde sich bis dahin nicht gemeldet hat, dann schicke ich ihm diese allerletzte Mitteilung zu. Das wird also dadurch, dass der Kunde sich nicht meldet, nicht verhindert.
Also der Handlungsspielraum, der bleibt quasi auch grundsätzlich noch weiterhin erhalten. Für den Versorger hört sich jetzt alles, sag ich mal, grundsätzlich erstmal alles schön und gut an. Wer ist denn mein zuständiger Sozialhilfeträger für meinen Kunden? Also wie finde ich das denn heraus? Also ich stelle mir das in der Praxis ja schon so vor, dass sowohl auf Sozialhilfeträgerseite als auch auf Versorgerseite, da müssen ja quasi unter Umständen ganz neue Schnittstellen irgendwie sozusagen etabliert werden oder Ansprechpartner so benannt werden, damit man da vielleicht im besten Fall auch eine kurze Leitung hat. Kommen da mehrere für in Frage, was die Sozialhilfeträger angeht, oder ist das klar zugeordnet?
Das war in der Tat eine Sorge, die verschiedene unserer Mitglieder hatten. Die haben uns dann angesprochen und haben gesagt, ey, ich weiß doch gar nicht, was da gerade abläuft. Ob der beim Jobcenter oder beim Sozialamt oder wo auch immer ist. Hier war der Gesetzgeber schlau. Das ist er nicht immer, aber hier war er es. Er hat nämlich in der Gesetzesbegründung klargestellt, dass der Sozialhilfeträger das für den betreffenden Haushaltskunden örtlich zuständige Sozialamt ist. Also die Adresse, die muss ich dann künftig als EVU auf dem Schreibtisch liegen haben, wenn ich unterbrechen will. Ich muss mich jetzt nicht groß kümmern. Ich muss natürlich nicht recherchieren. Ist ja im Massenkundengeschäft auch gar nicht möglich, sondern ich schreibe dann in diesen Fällen das örtlich zuständige Sozialamt an.
Okay, hier gibt es also eine klare Zuständigkeit. Das ist aus Versorgersicht ja auf jeden Fall schon mal hilfreich. Das Sozialamt bekommt da jetzt eine neue Aufgabe nochmal unter Umständen hinzu. Genau, da wird sich dann vielleicht ein anderer Podcast drüber unterhalten. Du hast eben zwei Varianten angekündigt. Was ist denn Variante 2?
Genau, wir hatten über zwei Varianten gesprochen. Zwei Varianten im Zeitablauf. Die erste Variante war dann eben 4 Wochen vorher mit der Unterbrechungsandrohung. Da muss ich dann eben dieses Einwilligungsformular beifügen. Darf das Sozialamt nur dann anschreiben, wenn der Kunde sagt, okay, ich möchte das. Die Zeit läuft, ja, 3 Wochen sind vorbei und dann muss ich 8 Werktage vor der Unterbrechung nochmal brieflich sagen, okay, jetzt wirklich allerletzte Möglichkeit. Wenn ich da angekommen bin und der Kunde sich bislang noch nicht gemeldet hat, wenn er gar nichts gesagt hat, dann habe ich als Versorger die Möglichkeit, auch ohne Einwilligung auf das Sozialamt zuzugehen. Also in der Zeit 4 Wochen vorher bis 8 Tage vorher nur mit Einwilligung. Und wenn ich dann in die ganz heiße Phase komme, 8 Tage vorher, dann kann ich muss es nicht, dann kann ich als Versorgungsunternehmen von mir aus auf Sozialamt zugehen und sagen, guck mal hier, der gar nichts. Nicht zahlen, nicht reden, ich bekomme kein Geld, ich höre nichts von dem. Willst du vielleicht einspringen? Das ist quasi der letzte Rettungsanker.
Auch hier möchte ich dir gerne nochmal abschließend die Frage stellen, wann soll das Ganze in Kraft treten?
Ja, genau. Wie ich gerade schon sagte, wir sind da im Moment noch im Abstimmungsverfahren zwischen Bundesrat und Bundestag. Idealerweise ist das schnell abgeschlossen. Und wenn es nach dem Willen des Gesetzgebers geht, dann wird das tatsächlich dieses Jahr noch in Kraft treten.
Ingo, da würde ich sagen, da war jetzt auch wieder eine ganze Menge, was wir uns den Zuhörerinnen und Zuhörern hier gerade mitgegeben haben der letzten guten halben Stunde. Ich fasse nochmal zusammen. Wir haben Änderungen im BGB, im Wesentlichen den Widerrufsbutton, der voraussichtlich ab nächsten Sommer, Juli 26, scharf geschaltet wird, wenn alles im Zeitplan bleibt. Das heißt, da muss ich mich einmal darum bemühen. Ich habe das Thema Gasspeicherumlage, die ab dem nächsten Jahr 26 über den Bund kompensiert wird und deswegen nicht mehr an die Verbraucher weitergegeben wird und ich das auch zwingend berücksichtigen muss, dass ich diesen Preisnachlass oder diese Preissenkung auch an die Kunden weitergebe durch diese wegfallende Umlage. Und ich habe das Thema Einbindung des Sozialamts künftig bei Kunden, die eben nicht mehr zahlen können, zahlen wollen, sich nicht melden, dass ich da künftig Sonderkunden oder Vertragskunden mit einbeziehen kann und eben das Sozialamt dann auch eben ansprechen kann, um da vielleicht einen anderen Zahlungspartner quasi zu finden für diese Kunden.
So ist es.
Dann würde ich sagen, entlassen wir uns Zuhörerinnen und Zuhörer doch heute da mit diesen Infos. Wie immer unterstützen wir sehr gerne bei der Umsetzung dieser neuen Vorhaben und stehen auch für Rückfragen immer sehr gerne bereit. Ich danke dir, Ingo, dass du uns da heute einmal mit reingenommen hast und das, ja, wie ich finde, so kompakt wie möglich und so verständlich wie möglich einmal dargestellt hast. Und ja, wenn ihr da draußen keine neue Folge, so wie die heute mit Ingo verpassen wollt, dann folgt uns doch sehr gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Dann verpasst ihr keine Folge mehr, bekommt direkt eine Benachrichtigung, wenn wieder Donnerstag ist und es eine neue Folge Energiedosis gibt. Ich sage für heute vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.